herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Adlerblick, dem Impulsgeber-Podcast für Unternehmer und Führungskräfte. Schön, dass Sie wieder dabei sind.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge des Adlerblick-Podcastes. Ich freue mich heute mit Florian Möger darüber zu sprechen, wie sich eine Branche innerhalb von 3 Dekaden dramatisch positiv entwickelt hat. Wir reden heute permanent über Transformation, aber es gibt auch Branchen, die in dieser Transformation eine absolut positive Entwicklung haben. Und deswegen freue ich mich ganz, ganz riesig, heute mit Florian Möger darüber zu sprechen. Und Ihnen wünsche ich ganz, ganz viele Impulse bei der heutigen Ausgabe. Lieber Florian, herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Und ich habe es eben gerade schon in der Anmoderation gesagt, wir reden heute über Transformationsprozesse in allen möglichen Dingen, die die Wirtschaft beeinflussen, die die Wirtschaft verändern. Wir reden heute über viele, viele Branchen, die ihre Mitarbeiter abbauen. Wir reden darüber, dass es Prognosen gibt, dass 50% der Mitarbeiter ihre Jobs in einigen Jahren ja nicht mehr haben werden. Aber irgendwie so gegen den Strom schwimmt die Fitness- und Freizeitbranche. Wir haben vor 30, 35 Jahren angefangen, über Muckibuden zu reden. Und ich habe noch heute die Worte meiner Mutter im Ohr, als ich ihr damals gesagt habe, dass ich mich während meines Studiums in der Fitness- und Freizeitbranche selbstständig machen möchte, sie mich mit entgeisterten Augen angeschaut hat und gesagt hat, ich habe gedacht, du willst was Vernünftiges in deinem Leben machen. Und heute ja, ist die Fitness- und Freizeitbranche höchstwahrscheinlich eine der zukunftsrelevantesten und aufgestelltesten Branchen. Und warum das so ist und wie das unser Leben beeinflusst und warum wir da alle irgendwo als Kunde wie auch vielleicht als Unternehmer irgendwo betroffen sind, darüber wollen wir reden. Aber bevor wir jetzt da einsteigen, natürlich, warum du gerade darüber was zu sagen hast, ja, das solltest du doch mal kurz mitteilen. Und im CEC-Kosmos kennen dich natürlich schon viele unserer Klienten, weil du ja auch jahrelang Klient bei CEC warst, beziehungsweise bei einem der langjährigsten CEC-Klienten über viele Jahre gearbeitet hast. Aber wie gesagt, stell dich erstmal vor, wer bist du und wie bist du heute genau in dieses Thema ja reingekommen?
Ja, danke Andreas für die Einladung und ich kann mich deiner Anmoderation nur anschließen, mir geht's ja fast genauso. Ich bin ein Tickchen jünger als du und mein Vater sagt mir immer noch ab und zu, mei Bur, war das die richtige Entscheidung damals vor 30 Jahren?
Auch vor
genauso war es bei mir tatsächlich auch. Ja.
Ja.
Ich habe in der Branche gestartet vor tatsächlich relativ genau 30 Jahren. Ich werde dieses Jahr 49. Ich glaube, ich habe mit 15 im Studio zu trainieren begonnen und meine Trainerausbildung mit 17 gemacht und habe aber dann ja an sich BWL studiert, bin aber, also ein Diplomkaufmann, und bin aber von Anfang an in der Branche hängen geblieben, weil ich, ja, das meine Leidenschaft war irgendwo und ich einem stark expandierenden Unternehmen damals schon unterwegs war, bei Hardys, so im Westen von München. Es war damals ja nur eine große Anlage und ich habe damals dann als Clubleiter die erste Filiale mit begleiten dürfen, mit eröffnen dürfen. Das war 2004. Da war ich an sich noch mitten im Betriebswirtschaftsstudium und habe dann so die ersten 30 Mitarbeiter unter mir gehabt und eigenständig diese Filiale eröffnet. Und ja, dann ging die Reise ja lange weiter, wie du gerade schon erwähnt hattest. Mein Hardys ist ja an sich seit über 30 Jahren noch CEC-Kunde. Insofern kenne ich die Reise auch mit CEC von Anfang, von einem kleinen Betrieb bis hin zu einem großen regionalen Anbieter, einem Top-Arbeitgeber in der gesamten Region. Und habe dann in der Zwischenzeit natürlich vieles gemacht. Im Endeffekt ja dann eine Anlage nach der anderen eröffnet. Ich war dann zwischenzeitlich über 10 Jahre hinweg geschäftsführender Gesellschafter und habe mich jetzt ja aufgrund der Generationsübergabe, das war aber gar nicht bewusst, sondern es hat sich irgendwie dann so ergeben, dadurch, dass wir auch wieder telefoniert haben, habe ich mich ja entschieden, noch so kurz vor 50 zu sagen, ich ändere nochmal den Kurs und bin an sich aus der Geschäftsführung von den Fitnessclubs jetzt komplett raus und bin ja zu einem sehr, sehr großen Teil in meinem Jahr für dich unterwegs, für CEC und darf hier die Fitnesskunden, oder sagt, haben sie erweitert, Fitness- und Gesundheitskunden, ja. Da wir mittlerweile auch ganz viele Physiotherapien haben. Das ist ein sehr, sehr stark überschneidendes Feld. Darüber können wir vielleicht auch noch reden in der nächsten halben Stunde. und darf die Kunden hier betreuen und begleiten.
Ja, vielen, vielen Dank erstmal dafür deine einleitenden Worte. Und ja, es ist spannend, wenn man nochmal so reflektiert. Und stimmt, ich bin ein paar Jahre vorher in die Branche eingestiegen, vor dir. Und wenn wir das nochmal, jetzt wir könnten wir über die Beginne ja reden. Die Branche in sich existierte damals ja noch gar nicht. Die gab es ja noch nicht. Und es gab ein paar, ja, wirklich Kellerstudios, Garagenstudios, wo die Leute mit selbst zusammengebauten, ja, kraftähnlichen Geräten, ja, oder Freihanteln trainierten. Und sich ihre ersten Unterhemden abschnitten, um dann möglichst armfrei dann trainieren zu können. Und ja, über allem stand Arnold Schwarzenegger, der damals nach Amerika ausgezogen ist, um Bodybuilding-Weltmeister zu werden. Das war das große Idol. Und so fingen damals die ersten an und haben einfach Eisen gepumpt, ja. Und es gab, das möchte ich vielleicht auch noch mal kurz erzählen, ja, als es dann noch losging, selbst noch in Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, man kann sich heute kaum noch vorstellen, als es die ersten Fitnessstudios gab, ja, ich weiß noch, welche Revolution es war, als wir seinerzeit in unser erstes Fitnessstudio, in dem wir trainiert haben, ein Tunturi-Fahrrad, ja, reingestellt haben und uns alle für verrückt erklärt haben und gesagt haben, was soll das? Wer Masse aufbauen will und wer trainieren will, der braucht kein Fahrrad. Ja. Und wir daraufhin das Fahrrad wieder rausgestellt haben, ja, weil wir uns damit nicht lächerlich machen wollten, ja. Und das war der Beginn der Branche, das muss man sich nochmal bewusst machen. Und wie gesagt, die Ablehnungen unserer Eltern sei noch dazu erzählt, ja, bei dir wie bei mir auch. So, und wenn man jetzt mal nur, ja, ich sag jetzt mal so paar wenige 35, 40 Jahre weiterdenkt, ja, was ist heute daraus geworden? Und ich weiß, dass du ein paar Zahlen parat hast, ja, über die Branche. Vielleicht tust du dir mal kurz kund, ja, wie sich eine Fitnessbranche heute im Jahr 2026 jetzt hier im deutschsprachigen Raum oder in Deutschland ja aufstellt. Wir reden jetzt noch nicht über den internationalen Markt oder über den globalen Markt.
Ja, um das auch zu ergänzen, was du richtig sagst. Ich meine, vor 30 Jahren, als wir die ersten Bankgespräche damals geführt hatten, wenn es um Betriebserweiterungen ging, da wurde ja die Branche immer verglichen, beziehungsweise der Banker hatte ja Branchenberichte. Das hieß, glaube ich, damals, ja, Sport- und Freizeitbranche. Und wohlgemerkt, die umsatzstärksten Unternehmen in diesem Branchenbericht, das waren ja nicht die Fitnessstudios, das waren klassischerweise die Spielcasinos. Also waren im Endeffekt in
Ja.
einem, wenn der Banker sich nicht damit tatsächlich beschäftigt, oder er konnte sich gar nicht damit beschäftigen, er
Ja.
konnte nur das ranzen, was er hatte. Und das war an sich ein Bericht, in dem ging es zu 80% um Spielcasinos. Und
Unfassbar.
in dem Umfeld hast du dich ja bewegt. Ja, und jetzt, wenn man zwar die aktuellen Entwicklungen sieht, man muss ja wohlgemerkt sagen, die Branche war ja sehr stark betroffen durch die Corona-Lockdowns, also 2021, 2022. Das war eine sehr, sehr klare Zäsur. Jetzt hat man natürlich wieder ein paar sehr starke Jahre gehabt, musste erstmal so diese Talsohle durchschreiten, und wohlgemerkt, seit 22 ist die Branche ja in einem brutalen Wachstum, ungebremst. Wohlgemerkt auch aktuell, wir merken es auch teilweise aktuell bei unseren Kunden, überall, wo ich so hinkomme, hatten alle immer noch einen grandiosen Jahresstart. Zurzeit höre ich so ein bisschen manchmal munkeln, manchmal ein Zucken, weil man nicht mehr gewohnt ist, dass es mal einen Einbruch gibt. Jetzt kommen so die ersten heißen Monate, die Ferienzeiten, und wer weiß, ob die Krise auch gerade so ein bisschen jetzt doch irgendwann mal durchschlägt. Aber zumindest in den letzten 24 Monaten hast du in der Branche von Krise nichts gespürt. Und an
Ist
sich,
so.
um mal die Größe dann greifen zu können, also im Jahr 2025, das Jahr ist ja bereits abgeschlossen, da sprechen wir von 6,25 Milliarden Umsatz. Für dieses Jahr, für 26, ist wohl wieder ein Wachstum prognostiziert auf 6,3 bis 6,4 Milliarden. Also das geht also weiterhin bergan. Ja. Es trainieren rund 12 Millionen Menschen in Deutschland in einer Fitness- und Gesundheitsanlage. Jetzt, wenn du noch davon ausgehst, natürlich, dass zwar das ein Produkt ist, was theoretisch schon für jeden geeignet ist, kann man trotzdem ja sagen, irgendwie Kinder, Jugendliche unter 12 Jahre, die findest du da an sich nicht. Und irgendwann im Bereich 85 plus, auch wenn so alte Leute teilweise, ja, alte Menschen teilweise ja auch trainieren, ist trotzdem irgendwann mal die Möglichkeit dann nicht mehr gegeben. Das heißt also, wir sprechen von einer Marktreaktionsquote von 15% der Gesamtbevölkerung, also wirklich aller Deutschen. Und wenn man das tatsächliche relevante Marktpotenzial wahrscheinlich nimmt, wenn man das mal vielleicht mal nur auf die arbeitende Bevölkerung umrechnen würde, dann bist du wahrscheinlich eher bei 20, 25%.
Ja.
Es ist schon brutal, wie viele Menschen in ein Fitnessstudio gehen. Da ist ja schon die Tennisclubs und auch die Fußballclubs mittlerweile lang überholt. Das ist einfach die Breiten- und Massensportart, die es an sich gibt.
Ja, das ist schon krass, das so zu reflektieren, auch wenn man sich das mal bewusst macht. Ja, das heißt also, was ja nun über Generationen hinweg ja immer der erste Weg war, sich körperlich aktiv zu betätigen, war ja nun der klassische Vereinssport. Also egal, ob es über Leichtathletik, Turnen, Schwimmen, ja, bis hin zu allen Mannschaftssportarten, dann war ja jeder irgendwie da in diesen Bereichen tätig. Und dass das letztendlich, da müsste man jetzt reflektieren, aufgrund welcher gesellschaftlichen Veränderung und Veränderung auch der Werte hier ein solcher Attraktivitäts ja, Change eingetreten ist, dass die Leute da nicht mehr sind und alle oder vorwiegend alle Erwachsenen, die Sport machen wollen, mittlerweile irgendwie in einem Fitnessstudio sind.
Ja, im Endeffekt ist es schon richtig. Du sagst, welcher vielleicht, ja, gesellschaftliche Wandel war das? Vielleicht war es gar nicht der Wandel. Im Endeffekt glaube ich, dass Vereine zunächst einmal diese Transformation nicht hinbekommen haben. Die waren einfach verstaubt. Das heißt, die Leute wollten dort die Sportarten nicht mehr ausüben, die es da gab. Wahrscheinlich waren auch die Vereinsheime, die sportlichen Einrichtungen nicht mehr auf dem Niveau, was sie hätten sein sollen. Und damit wurden natürlich irgendwann Fitnessclubs und moderne Freizeitanlagen deutlich attraktiver, vor allem als Treffpunkte. Das heißt, das ganze Thema Community, wo treffe ich meine Leute, wo gehe ich abends hin, natürlich auch um Sport zu machen, aber im Endeffekt auch eben danach, um was gemeinsam zu trinken, sich wohin zu setzen, sich zu unterhalten, irgendwie bei Community-Events teilzunehmen. Da wurde natürlich irgendwann die Branche viel, viel stärker, also hat quasi ihren Fokus erweitert, wenn nicht gar verlagert. Und damit wurden, glaube ich, die Fitness- und Freizeitanlagen viel, viel attraktiver als die Vereine, was wohlgemerkt dazu geführt hat, das war aber schon lange in den 10er Jahren, dass die Vereine schon gemerkt haben, dass ihnen die Mitglieder davonlaufen und deswegen ja auch sehr, sehr viele Vereinsfitnessstudios
Genau.
eröffnet hatten. Wohlgemerkt mit teilweise hohen Subventionen, hohen Budgets. Die konnten natürlich teilweise ganz, ganz anders arbeiten und anders finanzieren, was für die Branche echt auch ein Problem war.
Das stimmt. Es gibt ja, ich weiß gar nicht, wie hoch da die Zahl ist, aber es gibt ja wirklich sehr, sehr gut ausgestattete Vereinsfitnessstudios, ja, die also da auf einem Niveau auch liegen wie die kommerziellen Anbieter auch. Also das ist auf jeden Fall eine nicht zu unterschätzende Größe.
Ja, absolut.
Und ja, spannend ist ja auch, Flo, dass natürlich ja nicht nur die Erwachsenen, sondern wenn ich überlege, vor einigen Jahren war es ja auch für Kinder und Jugendliche, natürlich auch vor allen Dingen halt Jugendliche, jetzt 13, 14 plus, ja, war es ja völlig normal. Ich war im Fußballverein, ich war im Handballverein, ich war im Leichtathletikverein und so weiter. Und ich höre von heute ganz, ganz vielen Vereinsvertretern, egal aus welchem Sport, dass sie sagen, uns laufen die Jugendlichen weg, ja, weil sie keine Lust mehr haben, Fußball zu spielen, Leichtathletik zu machen und so weiter, sondern die wollen alle ins Fitnessstudio.
Ja, genau so ist es. Das ist ja nach wie vor ist die quasi die Reaktionsquote oder auch das Nachkommen an Neukunden in der Altersklasse von 15 bis 35 ist ja mit Abstand der größt wachsende Anteil. Das ist natürlich in Relation zur Gesamtbevölkerung, wissen wir ja, Altersglocke und so weiter, also die bekennen die allgemeinen demografischen Entwicklungen in Deutschland, ist das natürlich nicht der am stärkst wachsende Altersanteil. Aber im Vergleich zur Reaktionsquote im Fitnessstudio ist er das. Und das hat natürlich auch zu Ausrichtungsthemen geführt, weil natürlich gerade Premiumanlagen vielleicht lange gedacht hatten, naja, das ist eigentlich nicht unser Zielkunde. Viele haben ja vor vielen, vielen Jahren noch Familienmitgliedschaften angeboten, Kinderprogramme angeboten, Kinderbetreuungen gab es ja auch. Nachdem dann die Betreuungsleistungen, sage ich mal, in den Kommunen auch besser geworden sind, sind ja ganz, ganz viele Kinderbetreuungen in den Clubs dann auch wieder gestorben, weil sie nicht mehr genutzt wurden. Und auch Kinderprogramme sind damit eingestampft worden. Und plötzlich erlebt das Ganze aber jetzt eine Riesenrenaissance. Liegt aber auch ein Stück weit daran, das kann ich so genau beziffern. Ich würde jetzt mal sagen, dass vielleicht seit 2, 3, 4 Jahren, dass er sehr, sehr stark auch durch die Wissenschaft promotet wird, dass Kinder und Jugendliche schon in einem sehr, sehr niedrigen Alter mit Fitnesstraining beginnen sollen. Weil der früher mal so gewabert, ja, man darf das und im Wachstum ist es schlecht und die Gewichtsbelastungen dürfen nicht zu hoch sein, man muss vorsichtig sein und so weiter und so weiter. Das hat sich auch vollkommen gedreht. Mittlerweile sagt man ja ganz klar, ab dem Alter von 12, 13, 14 Jahren hängt so ein bisschen von der Körpergröße und vom Entwicklungsstand ab. Aber dann sollten an sich oder können Jugendliche sehr, sehr wohl im Fitnessstudio super gut trainieren. Das ist für die ein perfekter Start. Genau um da auch deren Schwachpunkte auch auszugleichen, dem, was sie halt nicht mehr kriegen. Die kriegen in der Schule zu wenig Bewegung, haben eine schlechte Körperhaltung, sie essen schlecht, ernähren sich schlecht. Und natürlich ist es ja mittlerweile nicht nur Training, sondern ein kompletter Lifestyle. Da bin ich manchmal komplett überrascht. Das war ja selbst in unserem Alter damals anders. Wir waren ja auch die Fitness-Freaks und haben uns damit beschäftigt. Was aber jetzt Jugendliche mitbringen und wissen, natürlich auch klar dem ganzen Social-Media-Thema geschuldet, die kommen mit 15 Jahren in den Club, die kennen sich mit Ernährung aus, die wissen genau, was sie trainieren wollen, die trainieren qualitativ hochwertig. Die sind super beweglich, die machen ein sehr ganzheitliches Training. Also die wissen schon sehr, sehr genau, was sie wollen, und suchen natürlich dementsprechend auch für sich eine passende Anlage und einen Treffpunkt. Und das ist so das Umdenken, was, glaube ich, auch passieren muss, dass man nicht mehr sagt, das ist ein Klientel, die wollen wir vielleicht gar nicht oder die können sich das gar nicht leisten. Denn da hat man dann eine gewisse Zeit lang gerade der Discount-Markt natürlich einen starken Zuspruch bekommen, weil die günstigen Studios gesagt haben, die Leute nehmen wir natürlich gerne, haben euch auch die günstigeren Preise angeboten. Und plötzlich, wenn deine ersten 10 Freunde mal woanders sind, dann gehst du halt nicht mehr dahin, wo es vielleicht vermeintlich besser ist, und du gehst halt dann dahin, wo deine Clique ist, wo deine Gang ist. Und plötzlich wandern dann ganze Kundengruppen irgendwo hin ab und die Schulklasse trifft sich halt dann im Studio XY.
Man geht dahin dann, ja. Ja, es ist total spannend, wenn du das so reflektierst. Ja, also früher war es halt klar, die Jungs spielten alle Fußball und waren alle in ihrem Verein und dann war nur die Frage, wer spielt wo und wo geht man hin und wer ist der attraktivste Verein. Ja, und heute ist es wohl das gleiche Thema mit den Fitnessstudios. Also, dass das halt dann der Place to be ist, wie man sagt. Und dass es ja gar nicht mehr darum geht, gehst du in ein Fitnessstudio, sondern die Frage ist, in welches Fitnessstudio gehst du? Also
Genau so
das
ist
ist
es.
völlig normal, ich gehe in das oder in das. Und ich finde es auch beeindruckend, muss ich sagen, ich gehe ja nun auch nach wie vor sehr regelmäßig immer wieder in unterschiedliche Fitnessstudios, wo ich bin, dass der Anteil, wenn man das Zielpublikum nochmal reflektiert, der Anteil der Jugendlichen oder jungen Menschen, die da trainieren, die wirklich sehr gut aussehen, die wissen, was sie machen beim Training und so weiter, wirklich gravierend gewachsen ist. Also das ist schon beeindruckend, das zu sehen.
Ja. Also das sehe ich auch so. Ich habe ja gesagt, wir waren wahrscheinlich beide da ja früher auch im jungen Alter schon tiefst drin. Und da waren wir aber ja im Endeffekt die Aliens in so einem Fitnessclub, die sich, keine Ahnung, irgendwie aus privatem Interesse damit beschäftigt haben und tief in die Materie eingestiegen sind. Und das ist mittlerweile fast schon breiter Mainstream, kannst du sagen.
Ja, absolut. Und andersrum will ich es vielleicht auch nochmal kurz darstellen, um vielleicht nochmal zu den Branchenzahlen nochmal zurückzukehren. Auch bei den Erwachsenen ist es ja heute, wenn ich überlege, vor 30 Jahren, wenn du gesagt hast, du gehst in ein Fitnessstudio oder man hat es ja auch noch angesehen, dass du dann eher ja ketzerische Kommentare bekommen hast und hast du das nötig oder kannst du keinen anderen Sport machen und so weiter. Und heute ja auch genau da. Es eher natürlich völlig selbstverständlich ist, dass jeder in ein Fitnessstudio geht und eher der, der es nicht macht, ja kritische Fragen bekommt, wie du gehst nicht und du machst keinen Sport und so weiter. Also auch da, es hat sich ja in dem Anerkenntnis, ja, also um Anerkennung von anderen Freundeskreisen zu bekommen oder von den Menschen, die einem wichtig sind, ist es ja heute eher selbstverständlich, es zu tun.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Was vielleicht höchstens der einzige etwas negative Aspekt dabei ist, ich glaube, dass man da genauso wie bei vielen anderen Dingen auch eine gewisse Spaltung der Gesellschaft haben. Es gibt nur noch Schwarz und Weiß, es gibt halt wenig Graubereich. Du gehörst quasi dazu und du bist der, der einen fitten, gesunden Lifestyle pflegt. Und da gehört ja noch viel, viel mehr dazu als Training, wohlgemerkt. Ja, da, ob das Achtsamkeit ist, Yoga, Body-Mind-Themen, eben die gesunde Ernährung, sich auch wirklich auch Gedanken machen, was schiebe ich mir da rein? Also auch so Stichwort vegetarische, vegane Ernährung, Nachhaltigkeit. Da machen sich tatsächlich viele, viele junge Leute Gedanken, was wir damals ja nie gemacht hätten vor 30 Jahren. Da ging es um andere Themen. Und das ist so die eine Ecke, glaube ich. Und die zweite Seite, an denen geht es vielleicht tatsächlich auch vorbei. Aber nichtsdestotrotz, ja, es ist einfach ein sehr, sehr großer Anteil. Und spielt
Ja.
einen brutal wichtigen, ist, glaube einen brutal wichtigen Punkt in deren Leben. Also nicht eine
Naja.
Randerscheinung oder irgendwie, das machst du halt auch noch, sondern es ist ein sehr, sehr zentraler Teil in deren Leben.
Ja, und ich meine, es ist noch nicht lange her, da habe ich ja hier mit Eri Drostel gesprochen, und die Eri hat ja wunderbar auch nochmal dargestellt, was dieses ganze Longevity-Thema mittlerweile an Bedeutung auch gewinnt. Und allein das zahlt ja auch schon wieder extrem auf das Konto ein, wie du es eben sagst. Also gesunde Ernährung, gesundes Mindset und so weiter. Also da natürlich auch nochmal eine Riesenrelevanz zum Thema Fitness- und Gesundheitsbranche natürlich, auch wenn die Menschen lang eine hohe Vitalität sich erhalten wollen und auch einfach gesund und mit Lebensqualität natürlich auch alt oder älter ja werden wollen auch.
Ja.
Also genau. Florian, sag noch mal ganz kurz dazu, wie stellt sich die Branche jetzt als Wirtschaftsbranche dar? Du hast eben schon die Umsatzgröße gesagt, aber was ist da noch passiert? Also wie viele Menschen arbeiten in dieser Branche? Wie viele Standorte gibt es da in Deutschland und so weiter? Erklär uns noch mal ein bisschen weiter die Branche.
Werbung.
Viele kennen ja meine Meinung, wie ich zu Arbeitgeberpreisen stehe. Und ich habe ja nie eine Gelegenheit ausgelassen, das bei entsprechenden Vorträgen, Roundtables etc. kundzutun. Und viele kennen ja auch meine Geschichte, die ich zu Pasco Naturmedizin da auch immer wieder erzähle, als Jürgen Pasco damals auf die glorreiche Idee kam, ja bei Great Place to Work ja mitzumachen. Und dass ich hier in diesem Prozess dann relativ schnell ja erkennen durfte, dass es sich bei Great Place to Work um etwas ganz anderes handelt, dass es kein Preis ist, den man sich kaufen kann, und dass es vor allen Dingen auch nicht dazu dient, wenn man irgendeine Auszeichnung haben will, die man sich nach draußen hinhängt, sich ein Siegel sozusagen ja malt, das kann man auch selber machen oder anders bekommen, sondern dass es hier wirklich um was richtig, richtig Gutes geht, und dass vor allen Dingen die Mitarbeiter ganz, ganz entscheidend anonym ihr Feedback dazu geben, was es heißt, in einem Unternehmen zu arbeiten, was mit integrativen Führungsprozessen arbeitet, was mit Leitbild und Kultur arbeitet, was eine hohe Qualität ja in der Kommunikation hat, was Werte lebt wie Vertrauen, wie Teamgeist, wie Stolz und so weiter. Das spiegelt Great Place to Work. Und ich habe es in den letzten Jahren unwahrscheinlich schätzen, ja, gelernt, dass die Klienten, die mit Great Place to Work arbeiten, die Fragen vor allen Dingen aus der Mitarbeiterbefragung nachher nutzen, um ihren Prozess in einen tieferen Reifegrad, ja, zu bringen, und die uns daraus natürlich jede Menge Möglichkeiten geben, im Strategieprozess und im Kulturprozess natürlich damit nochmal ganz, ganz anders punktgenau reingehen zu können, weil wir wissen, ist das ein Thema der Mitarbeiter, die erst gerade im Unternehmen angekommen ist, oder ist das ein Thema für die Mitarbeiter, die schon lange im Unternehmen sind, oder ist das ein Thema nur an dem einen Standort, in der einen Abteilung, der Jüngeren, der Älteren und so weiter. Das alles erkenne ich aus den Auswertungen der Mitarbeiterbefragung von Great Place to Work. Und deswegen, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nur das empfehle, wo ich selber auch wirklich komplett dahinter stehe. Und ich kann es nur empfehlen, bei Great Place to Work mal die Mitarbeiterbefragung zu machen und zu wissen, wo stehe ich da überhaupt, und dann mit uns zusammen da reinzuschauen und da reinzugehen und zu sagen, was machen wir jetzt und wie kommunizieren wir die Ergebnisse zu den Mitarbeitern, wie machen wir die Prozesse besser, dann letztendlich, um natürlich damit ein Unternehmen zu haben, wo die Krankentagequote nach unten geht, wo die Empfehlungsquote nach oben geht und wo natürlich die Mitarbeiterbindungsquote ja eine ganz, ganz andere ist. Und das bestätigen die, ja, Benchmarks, ja, vom Great Place to Work, dass die Unternehmen, die in diesen Prozessen arbeiten und agieren, dass die im Branchenvergleich ja fünfmal bessere Ergebnisse haben und immer zu den Besten in ihrer Branche erzählen. Also, wer Lust hat, ja, und ein bisschen da jetzt auch ja geschnuppert hat und mehr wissen möchte, der kann uns und mich gerne darauf ansprechen. Der kann sich aber auch gerne direkt mit Great Place to Work in Verbindung setzen, mit Georg Rekastres, und natürlich darauf verweisen, dass der Kontakt über den Adlerblick Podcast und über CEC ja entstanden ist. Und dann kann ich nur sagen, in dem Great Place to Work Unternehmen macht Arbeiten auf jeden Fall mehr Spaß.
Werbung Ende.
Ein Zahl der Standorte oder Zahl der Anlagen ist so ein bisschen schwieriger. Man spricht aktuell von knapp 10.000 Studios in Deutschland, also 9.600, um genau zu sein. Wobei man die Frage ist, was dazu gezählt wird. Es gibt ja so diesen klassischen Fitnessclub, gibt natürlich auch Erhebungen, da zählen dann schon irgendwo kleine Box- oder Kampfsportanlagen mit rein. Die Frage ist, ist ein CrossFit-Studio mit drin, mit einer relativ begrenzten Fläche, so Special-Interest-Geschichten. Das heißt, da gibt es ja nicht nur, mittlerweile nicht mehr nur allein den Fitnessclub. Es gibt ja viele, viele Spezialanbieter, aber natürlich auch nach wie vor die riesengroßen Anlagen, die dann auch versuchen, alles am Ende unter einem Dach zu vereinen, ja. Und auf der Mitarbeiterseite sprechen wir von rund 167.000 Mitarbeitenden, also eine sehr, sehr hohe Relevanz. Und ich bin ja tatsächlich, sage ich mal, über unseren klassischen CEC-Strategieprozess immer noch sehr, sehr viel an Mitarbeitern dran, weil ich ja das Produkt PT, also Personal Training, sehr, sehr stark schule nach wie vor in der Branche. Und ich sage das denen wirklich immer, weil viele auch nicht so wissen, was mache ich in Zukunft. Ich habe jetzt gerade in der letzten Schulung immer wieder gesagt, meine Tochter, ich war selbst eine Tochter, die ist noch sehr klein, sie ist 6 Jahre, wird jetzt bald 7. Dann sage ich immer, ich bin ganz froh, dass ich meiner Tochter aktuell nichts empfehlen muss oder sie nicht beraten muss, was soll sie denn studieren? Weil ich würde mir tatsächlich schwer tun. Man hat jetzt vor, keine Ahnung, vor 10, 15 Jahren noch gesagt, wenn du Softwareentwickler bist, bist du auf der sicheren Seite. Das sind Menschen, die sind in Zukunft arbeitslos, wenn sie sich nicht irgendwo umtun und sich weiterentwickeln. Und dann sage ich immer unseren Leuten, also bei uns in der Branche, ich spreche von uns in der Fitnessbranche, sage ich, eigentlich habt ihr in der Hinsicht den perfekten Job. Denn bei aller Digitalisierung, bei aller Automatisierung, bei KI und so weiter, das sind ja alles Themen, die gab es in der Branche ja schon immer. Du konntest dir in den 80er, 90er Jahren schon die Jane Fonda VHS-Kassette kaufen und hättest damit zu Hause vorm Fernseher, also quasi digital in Anführungsstrichen, oder durch jemanden, der also vom Screen halt runter spricht, hättest du ja schon Fitnesstraining machen können. Das hat damals keiner gemacht und macht heute keiner. Die Menschen, die wollen wohin gehen, wo andere Menschen sind. Und wollen natürlich auch betreut werden von echten Menschen. Da wird es in Zukunft, wird es nicht den Pflegeroboter für den Fitnessbereich geben, weil ein Trainer, der muss mit Menschen arbeiten. Es gab ja auch schon vor, ich weiß nicht, wann das losging, vor 15, 20 Jahren, das Thema des ja der digitalen Kurse, wo du im Endeffekt dann Kursräume ausgestattet hast mit großen Leinwänden, wo du dann 24/7 in den Kursraum gehen konntest und quasi an der Leinwand einen Kurs mitmachen konntest. Das gibt's immer noch, aber das ist ja nur eine Randerscheinung, das funktioniert alles nicht. Die Leute wollen wohin gehen, wo vorne auf der Bühne jemand steht und im großen Raum am besten drei Menschen stehen, die Menschen müssen da Party machen, die müssen sich persönlich ansprechen, die müssen danach noch mit dir an die Bar gehen, die müssen die Leute noch für einen Drink mitnehmen. Das ist eigentlich am Ende entscheidend. Und deswegen haben natürlich die ganzen jungen Leute, die in der Branche da drin stecken, die haben an sich einen extrem zukunftssicheren Arbeitsplatz. Was man natürlich schaffen muss, und das ist immer die Krux so ein bisschen, glaube ich, die große Herausforderung, das ist halt eine Dienstleistungsbranche. Man muss es dann schon schaffen, eine sehr, sehr hochwertige Dienstleistung zu bieten. Das heißt, auch von den Kunden, von den Mitgliedern über den Mitgliedsbeitrag hinaus natürlich auch bewusst noch Umsätze zu erwirtschaften, also Geld zu bekommen für hochwertige Dienstleistungen. Und dann kann man natürlich auch diese Menschen in der Branche hervorragend bezahlen.
Ja, ich glaube, zwei Sachen, die man da auf jeden Fall nochmal reflektieren kann. Ich weiß noch, ich habe 2020, als Corona losging, bei vielen unserer Fitnessunternehmer in panische Augen geschaut, ja, weil ja gerade das Thema nun der Digitalisierung mit allem, was dazugehört, eh ein großes Thema war, wo wir uns ja alle mit beschäftigt haben. Dann kam der Corona-Lockdown und auf einmal gab es ja Alternativkonzepte, die aus der Branche heraus kamen, nämlich auf einmal jemand, der Spiegel anbot, er hatte große Bildschirme, die man sich zu Hause hinstellen konnte. Man hatte auf einmal den Trainer, den Personal Trainer zu Hause und konnte mit dem alles machen und war eine sensationelle Geschäftsidee, wo auch viele dann investiert haben. Und dann gab es ja auf einmal einen sehr renommierten Anbieter, der auf einmal in aller Munde war und wo jeder Studiobetreiber Panik hatte, nämlich dass du auf einmal deinen Spinningkurs zu Hause machen kannst, der
Genau.
in Live-Kursen auch mitmachen konntest mit anderen zusammen und die dann nicht nur Spinningkurse angeboten haben, sondern auch da über die Bildschirme alle möglichen anderen Trainingskurse. Und auf einmal hast du auch dein Fitnessstudio zu Hause gehabt, ja. Und beide Konzepte sind nach der Öffnung, nach Corona, ins Uferlose abgestürzt, ja,
Oder das?
weil alle Menschen wieder ins Fitnessstudio gerannt sind und gelaufen sind und genau das nicht haben wollten. Also es gibt bestimmt immer noch einige, die das auch machen, ja, ganz klar, aber man sieht es ja auch anhand der Umsatzentwicklungen und der sogar dann da mit dranhängenden Börsenkurse, ja, internationale Player, die da in dem Bereich waren oder sind, die abgestürzt sind, ja, und das Fitnessstudio, die Fitnessstudios platzen aus allen Nähten und Neueröffnungen auch nach wie vor noch, zwar mehr im Moment in den ja, Billigpreissegmenten, weniger im Premiumsegment, aber trotzdem die Branche in sich boomt nach wie vor.
Ja, aber wie du richtig sagst, das habe ich auch vorhin schon angedeutet, dass man nicht genau wissen, wo die Branche stehen würde ohne Corona, weil sie ja sehr stark betroffen war. Aber genau diese ganzen Konzepte, die in der Zeit hochgeploppt sind, die sind mehr oder weniger wieder verschwunden oder kochen jetzt auf ganz kleiner Flamme. Weil Menschen wollen wieder dahin, wo andere Menschen sind. Also es geht um Community, es geht um Treffpunkte. Wohlgemerkt, wer da ja eher sehr, sehr gut gearbeitet hat, über viele Jahre, waren halt so CrossFit-Studios, die natürlich so Special Interest geboten haben, aber die haben ja genau das gemacht. Die haben im Endeffekt mit einem relativ geringen Hardware-Invest konnten die aufgrund ihrer ja, persönlichen Stärke sehr, sehr hohe Umsätze erwirtschaften und haben damit auch Leute gebunden. Aber das ist auch ein Geschäft, was gerade momentan wieder zurückgeht in die klassischen multifunktionalen Anbieter. Also jetzt ist ja auch eher, ich meine, momentan ist ja dann eher auch Hyrox gehypt und wird gelebt. Und Hyrox wiederum findet an sich wieder tendenziell eher in den Fitnessclubs statt. Also viele große Fitnessanlagen erweitern gerade um Hyrox-Hallen, um Hyrox-Trainingsmöglichkeiten, um genau diesen Trend, diesen Community-Gedanken, diesen Wettkampf-Gedanken bei sich in der Anlage zu vereinen.
Ja, und Paddel natürlich.
Ja, genau, ja.
Ja. Also wieder von der anderen Seite natürlich kommend, um da
Ja.
Spaß zu haben und mit dem Ball was zu machen, mit Freunden was zu machen. Paddle macht am meisten zu viert Spaß und so weiter. Also auch ein Thema, was auf jeden Fall ja in die Fitnessbranche und, ja, massiv Einzug hält im Moment auch.
Ja.
Ja. Genau. Ja, Flo, wie stellt sich die Branche denn da? Also ich meine, als Wirtschaftsbranche, gibt es da viele Einzelunternehmer? Gibt es da die Hardys dieser Welt? Ja, gibt es, wer ist da so in dieser Branche unterwegs? Ich habe jetzt gehört, dass auch ausländische Investorengruppen im Moment immer mehr Einzelanbieter auch aufkaufen und die oder auch an größere jetzt rangehen, um hier in Deutschland mehr Marktrelevanz zu bekommen. Also wie stellt sich die Branche auf dieser Seite dar?
Ja, gut, ich meine, im Endeffekt der Einzug der Discounter hat ja schon in den 2000er Jahren stattgefunden und da haben ja auch viele dann in den Zeiten, diesen Zeitfenstern bereits groß expandiert. Wohlgemerkt ist da ja gerade viel Bewegung drin. Es sind natürlich jetzt auch viele Unternehmen, die schon eine hohe Filialdichte hatten in Deutschland oder im Dachraum vielleicht sogar, also über die deutschen Grenzen hinaus. Und das sind jetzt auch die ein oder anderen Unternehmen verkauft worden. Da findet gerade sehr, sehr, sehr viel Bewegung statt. Dass man fast schon ein bisschen den Überblick verliert, sage ich mal. Wobei natürlich diese flächendeckenden Unternehmen es meist nur schaffen, in einer recht einfachen Dienstleistung, mit einem recht einfachen Produkt, hier natürlich qualitativ über den großen Markt sich auszudehnen. Das heißt, es sind normalerweise eigentlich alles Unternehmen, die im Discount-Bereich unterwegs sind. Wenn wir von Premium-Clubs sprechen, dann sind natürlich die Kettenbetriebe noch recht dünn gesät. Da sprechen wir, wie du gerade eben sagtest, ja, die Hardys dieser Welt, als Unternehmen, aus dem ich komme. Das sind dann eher so die klassischen Regionalanbieter, die, sage ich mal, ja, wir kennen ja selbst unsere unterschiedlichen Kunden, die wir bei CEC haben. Das sind ja klassischerweise oftmals die Regionalanbieter, die vielleicht in einem Einzugsgebiet von 50 bis 100 Kilometern agieren und sagen, von unserer Firmenzentrale aus fahren wir halt maximal 30 bis 60 Minuten und dort schaffen wir aber eine Abdeckung in unserer Region von, weiß ich nicht, 15 bis 50 Anlagen. Und die schaffen es dann auch tatsächlich auch natürlich im Qualitätssegment, hier sehr, sehr hochwertig zu arbeiten, das Produkt zu multiplizieren, zu skalieren, und machen damit den Markt auch ein Stück weit dicht.
Und da sprechen wir natürlich auch von Unternehmen, die dann zwischen 500 und 1000 Mitarbeitern haben.
Ganz genau,
Ja.
ja.
Also
Und
schon
wohlgemerkt auch
durchaus.
eine hohe Komplexität. Wir sprechen nochmal von der Dienstleistungsbranche. Das heißt, haben es mit vielen Mitarbeitern zu tun. Natürlich auch klar mit einer gewissen Mitarbeiterfluktuation, weil wir oft auch mit jungen Leuten arbeiten, Unternehmen, die sehr stark ausbilden, wo es einfach extrem wichtig ist, erstens mal Mitarbeiter richtig auszubilden, Mitarbeiter zu binden, Mitarbeiter eine Perspektive zu bieten, um natürlich dann aber auch diese hohe Qualität der Dienstleistung liefern zu können.
Werbung.
Wie gut sind meine IT-Strukturen im Unternehmen? Ist das ERP-System das Richtige, was ich da nutze? Und ist das in den Prozessen auch wirklich gut? Und wie bilde ich einen Organisationsentwicklungsprozess in meiner IT-Struktur ab? Wie bilde ich einen Adlerprozess in den Systemen ab? Wie etabliere ich meine Controlling-Instrumente, meine Dashboards und wie habe ich alle meine Dinge, die ich brauche als Führungskraft, per Knopfdruck? Also alles Fragen, 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 die man sich oft stellt. Und wenn ich dann so in unsere eigenen Instrumente, in unsere Führungscockpits und so weiter reinschaue, dann sehe ich bei uns da auch viel, viel Verbesserungspotenzial. Und das weiß ich auch, das kann ich an der Stelle auch natürlich kommunizieren. Und ich sehe viel Verbesserungspotenzial bei unseren Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und wie gesagt, allein schon die Frage, wie ist der Adlerprozess in dem Unternehmen, mit welcher Softwarelösung optimal abgebildet? Und das sind alles Themen, die mich viele, viele Jahre beschäftigt haben. Und wir haben auch immer wieder Lösungen gefunden. Aber jetzt freue ich mich ganz, ganz riesig, dass wir zwei Experten bei uns im CEC-Team haben, die das in ihrem vorigen Berufsleben schon sehr, sehr intensiv gemacht haben und auch jahrelang für uns Klient waren und von daher auch natürlich die CEC-Welt sehr gut kennen. Und jetzt sind sie bei uns im CEC-Team. Und beschäftigen sich genau damit mit unseren Klienten, wie man hier eine Verbesserung erzielen kann. Und wer hier mehr wissen möchte, der setzt sich auf jeden Fall mit Arno Nix und mit Dirk Westenberger in Verbindung. Und ich verspreche hier ein auf jeden Fall sehr, sehr qualitativ hochwertiges Gespräch mit vielen Ideen, die aus jedem Gespräch entstehen werden. Und dann kann man natürlich gemeinsam überlegen, ob die entsprechende Unterstützung durch unsere CIC-IT hier in dem Falle erfolgt oder erfolgen kann, damit man hier natürlich entsprechend mit ökonomischen auch Ansätzen entsprechend bessere und schnellere Ergebnisse erzielt oder ob man hier entsprechende Tipps bekommt für die eigenen IT-Abteilungen, die es dann selber auch umsetzen können oder für die externen Dienstleister, die aber natürlich keinen Bezug zu unseren Prozessen haben und damit aber natürlich dann auch in der Auswahl der richtigen Programme und der richtigen Supportleistungen dann natürlich hier eine entsprechende Beratung bekommen oder hier entsprechende Tipps bekommen. Also von daher, wer hier spürt, der müsste mal sich vielleicht etwas professioneller damit auseinandersetzen, dem kann ich es nur noch mal ans Herz legen, einfach mit Arno Nix und mit Dirk Westenberger ins Gespräch gehen und dann daraus entscheiden, ob man deren Hilfe und Unterstützung braucht oder ob man es alleine kann.
Werbung Ende.
Ja, du hast es gerade gesagt und ich meine jetzt mal nicht mehr oder nicht noch nicht bei deiner Tochter. Ja, ich bin mal gespannt, was die dann macht, wenn sie jetzt dann nochmal 10, 12 Jahre älter wird. Aber du hast ja in der Branche auch, wenn ich es richtig verstanden habe, natürlich auch Ausbildungsberufe. Du kannst dual studieren, ja und so weiter. Also es sind schon Unternehmen auch natürlich mit Möglichkeiten und auch mit Anforderungen.
Absolut. Ich sehe es ja wohl gemerkt, weil ich ja schon so lange dabei bin, die Entwicklung natürlich zweigleisig, grundsätzlich schon positiv. Aber als ich da begonnen habe, war der klassische Fitnesstrainer ja jemand, der hat es aus Passion und Leidenschaft gemacht. Oftmals ja im Zweitberuf. Das heißt, er hat halt dann irgendwo seinen Hauptberuf gehabt und hat dann abends ab 17 Uhr oder Wochenends als Fitnesstrainer gearbeitet. Da war natürlich der Fokus ein anderer. Wie gesagt, da war auch mehr Passion dabei, manchmal mehr Leidenschaft. Und dann haben natürlich aufgrund der Komplexität des Produktes haben immer mehr die Studiengänge und die Ausbildungsberufe da ihren Einzug gefunden, was grundsätzlich schon positiv ist natürlich, weil man natürlich auch da eine hohe Professionalisierung braucht, hohe Standardisierungsgrade braucht und so weiter, hohe Prozesssicherheiten braucht. Und dafür ist es natürlich dringend notwendig, mit Festangestellten zu arbeiten, auch vielleicht mit Leuten, die man im eigenen Haus ausbildet. Aber das kriege ich dann schon auch oft mit, wenn ich dann auch selbst ausbilde in den Studios, dass ich mir dann denke, du hast dann so junge Trainer vor dir sitzen und denkst dir so, ich verstehe gar nicht, wie der jetzt auf die Idee kam, Trainer zu werden. Der schaut nicht aus wie ein Trainer, der spricht nicht wie ein Trainer und er trainiert auch nicht wie ein Trainer. Aber das sind so die zwei Seiten der Medaille, glaube ich.
Ja, sehr interessant, ja. Und vielleicht auch nochmal dann zusätzlich nochmal zu reflektieren, nimmt man die Branche auch als einen ganz normalen Arbeitgeber wahr, bei dem man sich bewirbt, weil man einfach einen gut dotierten Job haben möchte, mit einer entsprechenden Position. Ja, ich habe es jetzt gerade erlebt bei einem unserer Klienten aus dem Aachener Raum, bei der WOF-Gruppe. Ja, es bekomme ich immer wieder gesagt, dass die Qualität der Bewerbungen gerade in den letzten Jahren dramatisch zugenommen hat. Ja, und dass sich für die
Ja.
Position zum Beispiel einer Filialleitung, einer Standortleitung auch Leute bewerben, die vorher bei anderen renommierten Kettenbetrieben anderer Branchen auch da Standortleiter waren. Also wir haben jetzt Bewerbungen bekommen von Leuten, die Lidl Standortleiter waren oder die auch ein Autohaus geleitet haben und so weiter, die jetzt einfach auch sagen, ich würde gerne Filialleiter werden oder Standortleiter werden eines großen Fitnessunternehmens, eines Fitnessstandortes. Also mit entsprechender Position, mit Mitarbeiterführung, mit einem Gehalt und so weiter. Also die Attraktivität hat sich auch in diesem Bereich, ja, muss man sagen, dramatisch verändert.
Ja, absolut. Aber dann haben wir nicht die gleichen Themen wie auch bei all unseren anderen Klienten in anderen Branchen. Allerdings ist da, glaube ich, viel passiert in der Fitnessbranche, dass man sich viel Gedanken gemacht hat, wie man Ausbildungen, aber auch einfach Einarbeitungsprozesse, Onboarding-Prozesse mit neuen Mitarbeitern, wie man die professionalisiert, wie man auch nachhaltig für bestehende Mitarbeiter mit Ausbildungsakademien intern arbeitet, den Leuten wirklich Perspektiven bietet und natürlich aber auch dadurch, dass dann doch mittlerweile viele Anbieter dabei sind, die ja doch dann stark skalieren, plötzlich sich auch in den Hierarchieebenen mehrere Möglichkeiten geben. Ich meine, früher, wenn der klassische Unternehmer in seinem eigenen Club stand, naja, da war der Unternehmer halt da drin, der hat alle Entscheidungen getroffen und am Ende gab es außer ihm ja nicht viel links und viel rechts, sondern gab es halt nur fleißige Arbeiterbienen vielleicht, ja. Aber jetzt ist es ein bisschen anders. Meine, viele haben jetzt auch neben sich noch, brauchen die einen starken Clubleiter. Wenn sie im Filialbetrieb drin sind, brauchen sie mehrere Clubleiter, dann brauchen sie einen Regionalleiter. Und plötzlich hast du hier ein sehr, sehr, ja, interessantes und vergleichbares System mit anderen Branchen. Vielleicht aber eben in einer Branche, die für viele doch interessanter ist.
Du hast es gerade eben gesagt, also die Branche hat sich mittlerweile zu einer, ich sage jetzt mal, Wirtschaftsbranche entwickelt. Die Branche hat positive Möglichkeiten oder bietet positive Perspektiven auch. Auf der anderen Seite hast du eben gesagt, dass bei der ganzen digitalen Transformation und KI die Branche eher weniger betroffen sein wird, weil aufgrund der Persönlichkeit und dass nach wie vor der Faktor Mensch so eine große Rolle spielt. Wo sind denn die Herausforderungen der Fitnessbranche für die nächsten Jahre aus deiner Sicht?
Also grundsätzlich, ich würde nicht sagen, dass das Thema KI, Digitalisierung, Automatisierung nicht wichtig wäre. Das läuft genauso. Allerdings hat man den Vorteil in der Branche, glaube ich, dass das nicht die Persönlichkeit ersetzt. Das läuft tatsächlich parallel nebenher. Man muss auf beiden Wegen unterwegs sein. Das macht es vielleicht auch ein bisschen herausfordernd natürlich, ja. Und auch allein schon deswegen, weil du einfach ganz unterschiedliche Kunden hast, eine brutale Masse an Kunden, die ja ständig bei dir ein- und ausgehen und wo du unterschiedliche Ansprüche hast. Der eine Kunde sagt, ich möchte für mich alleine, ich habe meine Kopfhörer auf und ich ziehe mein Ding hier alleine durch. Der braucht vielleicht nur Automatisierung, der will keine Ansprache. Und dann gibt es aber eben einen anderen Kunden, der genau wegen der Ansprache, wegen der Community und wegen den Menschen dorthin geht. Und deswegen glaube ich, dass du hier extrem stark beide Stränge bedienen musst. Und ich denke, die Herausforderung wird jetzt sein, aufgrund der Komplexität, entweder sich klar zu positionieren. Wenn wir einmal jetzt, wir hören auch gerade bei unseren Klienten sehr oft raus, in welche Richtung soll ich gehen? Soll ich nach wie vor eher lifestyle-orientiert arbeiten? Soll ich gesundheitsorientiert arbeiten? Ich meine, der Gesundheitsmarkt, der bricht ja momentan auch zusammen. Also es ist ja auch spannend, was hier gerade passiert. Ich meine, in der Fitnessbranche haben wir ja schon jahrzehntelang anders gedacht, weil wir es aus dem Ausland kannten, weil wir unser Produkt als starkes Gesundheitsprodukt immer gesehen haben, war für uns ja schon immer klar, die Bevölkerung muss mehr eigenmotiviert, eigenständig, auch selbstzahlend für sich tun. Das, was wir schon seit Jahrzehnten im Endeffekt beten und missionarisch rausschreien, das wird ja jetzt Realität. Das heißt, die Menschen kommen jetzt ja alle oder müssen zwangsläufig in die Fitnessclubs kommen, weil sie sich entscheiden müssen, was mit ihrer Gesundheit passiert. Und die können sich nicht mehr auf eine Vollkaskoversicherung verlassen, die am Ende alles übernimmt. Leute wollen präventiv was tun. Du hast vorhin Longevity gesagt. Die wollen nicht mit dem Arbeitsleben enden und sagen, jetzt ist es vorbei, jetzt habe ich noch vielleicht knappe 10 gute Jahre und dann bereite ich mich aufs Sterben vor. Sondern die Menschen sagen, jetzt geht es erst richtig los. Jetzt möchte ich fit und leistungsfähig sein. Und da versuchen natürlich ein Anbieter, und das ist mit Sicherheit so ein bisschen die Herausforderung, kann man das Thema Lifestyle und Fitness und Gesundheit unter einen Hut bekommen oder muss man sich klar positionieren? Kann ich diese ganzen Special Interest Felder bedienen? Wir haben vorher High Rocks angesprochen, du hast Paddeln angesprochen. Ja, sind das Themenfelder, die ich reinnehmen muss? Wir haben immer sehr hohes Investitionsvolumen. Ich muss also sehr, sehr klar für mich entscheiden, was ist überhaupt möglich? Was sehe ich in den nächsten 5 bis 10 Jahren als starkes Feld, als Ergänzung für mein Kerngeschäft? Das Thema Wellness, Sauna, Wellness, Wasser, über das gerade viele nachdenken. Restaurant, also quasi die Leute darüber hinaus zu binden, gesundes Essen zu bieten, Verweildauer zu erhöhen. All das sind Themenfelder, die gerade natürlich in der Branche heiß diskutiert werden.
Also dann damit auch schon wieder dieser Club zu sein, ja, wo ich
Ja.
einfach meine Zeit verbringe und wo ich mich vielleicht auch hinsetze und meinen Laptop aufklappe und dann vielleicht auch ein Online-Meeting noch danach mache oder davor mache, vor dem Training, nach dem Training oder vor dem Saunabereich. Also einfach dieser Club,
Genau.
Place to be dann auch in dem Falle.
Ja, absolut.
Ja, sehr spannend und was du gerade eben auch gesagt hast, das vielleicht auch noch mal kurz zu unterstreichen, dass auf der anderen Seite alles, was mit Physiotherapie ja zu tun hat, natürlich auch überlegt, ja, wie komme ich in diesen Bereich rein, damit ich die Leute natürlich auch zur Selbstzahlung, zur Eigenverantwortung und so weiter auch bringe. Schöne Grüße an Paul Hützen an der Stelle. Ja, das heißt also da von der Seite natürlich auch diesen Markt zu erschließen.
Absolut. Also ich sag's ja, ich war jetzt selbst verwundert, wie ich sage, ich betreue den Großteil unserer CEC-Klienten aus dieser Branche, aus diesen Branchen heraus. Und dann habe ich das mal so rekapituliert und dann dachte ich mir, wir haben ja fast keinen einzigen mehr, der tatsächlich da monostrukturiert unterwegs ist. Wir haben entweder Fitnessclubs, die mit Physiotherapeuten arbeiten, sei es jetzt einfach über Privatrezepte im Selbstzahlerbereich oder die einfach nur Physiotherapeuten als Trainer beschäftigen, also die diesen Gesundheitsmarkt ja voll mit abgrasen. Oder wir haben teils große Physiotherapien, die aber natürlich alle neben der klassischen Therapie einen freien Trainingsbereich haben. Das heißt, wie soll man nennen, ob medizinisches Training, freies Training, wie auch immer, wo dann im Endeffekt im Anschluss, nach der Behandlung der Patient irgendwann zum Dauerkunden wird, um dort halt sein tägliches oder dreimal in der Woche stattfindendes Training durchzuführen. Und da gibt es mittlerweile fast niemanden, der nur noch eingleisig unterwegs ist. Die kommen entweder von der einen Seite oder von der anderen Seite.
Ja, sehr spannend, ja. Und was du auch gesagt hast, das habe ich eben gerade auch nochmal für mich reflektiert. Früher war es halt auch so, dass du oft gehört hast, nee, ich gehe nicht in ein Fitnessstudio, ich gehe laufen oder ich mache das oder ich mache das, ja. Und heute, oder ich mache auch mal schon durchaus auch mal einen YouTube-Kurs mal Yoga mit oder so. Also es gibt schon noch Komplementärangebote oder Dinge, die auch sonst gemacht werden, aber jeder geht irgendwie in ein Fitnessstudio. Also ich geh zwar laufen, aber ich gehe trotzdem in Fitnessstudio. Ich spiele Fußball, ich gehe trotzdem in Fitnessstudio. Also egal, was die Leute sonst machen, ja, aber sie gehen ins Fitnessstudio.
Genau. Ja, genau so ist es. Ja.
Ja, sehr, sehr spannend, lieber Flo. Jetzt hatten wir eigentlich gesagt, was sind die Herausforderungen der Branche? Das heißt also auf der einen Seite, du hast das Thema Positionierung ja angesprochen. Also wie positioniere ich mich mit was? Ja, würde dir sonst noch was einfallen, wo du sagst, ja, das kann letztendlich ein Erfolgsverhinderer sein, ja, in dem Bereich?
Ja, ich finde tatsächlich natürlich alle Themenfelder, mit denen wir ja über CEC, mit dem Adlerprozess in den Unternehmen reingehen, das sind tatsächlich genau die Themenfelder, die spannend und interessant sind. Ich muss mir über eine langfristige Strategie Gedanken machen, also im Endeffekt über einen 10-Jahres-Horizont überlegen, wo möchte ich in 10 Jahren stehen. Ich muss meine strategischen Ziele auf Spur haben. Ich muss mir einfach genau überlegen, was sind die mittel- und kurzfristigen Steps, die ich angehen muss. Das ist wichtiger denn je, behaupte ich. Ja, viel, viel wichtiger. Es wird der entscheidende Faktor sein. Und dann aber auch genau diese zweite Spanne. Wie baue ich ein ordentliches Führungsmodell auf? Wie kann ich innerhalb meines Teams, meiner Mitarbeiter Qualitäten sichern? Weil, wie gesagt, wir haben eine gewisse Fluktuation. Da wird es auch die Herausforderung sein, Fluktuation möglichst gering zu halten. Aber das wird natürlich auch, das ist natürlich auch mittlerweile auch eine Mainstream-Geschichte, wenn du mit vielen jungen Leuten arbeitest in der Branche, ist ganz einfach die Bindung an den Arbeitgeber noch nicht ganz so stark wie bei 40 oder 50-Plus-Jährigen, ja. Und deswegen hast du eine gewisse Fluktuation. Also wie schaffe ich es quasi immer wieder, neue Mitarbeiter möglichst schnell in die Prozesse einzuarbeiten, damit sie dann in einer sehr, sehr kurzen Zeit mit einem sehr, sehr hohen Niveau wieder beim Kunden brillieren können. Und das ist dann auch wieder die Herausforderung, dass ja jeder, es gibt ja da dort in so einer Anlage, gibt es ja fast keinen Job, der nicht am Kunden stattfindet. Das heißt, jeder hat ja einen, ich nenne es mal als hart, einen unerbittlichen Kundenkontakt. Und wird da ja natürlich auch entsprechend so bewertet und gewertet. Das entscheidet am Ende auch über Erfolg eines solchen Unternehmens. Wie wirkt der Mitarbeiter am Kunden?
Ja,
Das, glaube ich,
Dienstleistung.
sind die riesengroßen
Ja, auf
Herausforderungen.
jeden Fall, ganz klar. Ja, und dann natürlich bei einem entsprechenden Qualitätsanspruch in einem Preissegment, wie auch in anderen vergleichbaren Branchen natürlich auch dann mit einer hohen Zuverlässigkeit, auch das immer
Genau.
wieder ja erlebbar zu machen und immer wieder zu sagen, egal was ich da zahle, ja, das ist letztendlich das Geld auch wert. Und deswegen gehe ich natürlich da auch hin und bin auch gerne da.
Ja, und natürlich auch klar, genau, wie kann ich immer und ständig Umsätze und Preise nach wie vor erhöhen? Dafür muss ich auch die Qualität liefern natürlich, weil die Branche kommt natürlich aus, sage ich mal, relativ niedrigen, wie wir es auch mal jetzt nennen wollen, ob das jetzt Jahresumsätze sind, die mit so einem Mitglied erwirtschaftet werden oder Customer Lifetime Value, was auch immer für Begriffe jetzt dafür hernehmen wollen. Da ist die Branche ja nicht unbedingt sehr stark unterwegs gewesen und das ist auch eine ganz, ganz große Herausforderung. Ich muss die Qualität liefern, ich muss ständig überlegen, wie kann ich Zusatzverkäufe generieren, wie kann ich ja, den Kunden weiter binden, wie kann ich den Kunden zu weiteren Käufen veranlassen, wie kann ich die Wertigkeiten erhöhen.
Ja, sehr spannend. Jetzt muss ich schon wieder mit einem kritischen Auge auf die Zeit schauen. Aber ich würde einen Aspekt zumindest noch mal kurz zum Abschluss auch reflektieren wollen, nämlich dass die Fitnessbranche natürlich ja auch als ein sehr, sehr stark gefragter Netzwerkpartner mit anderen Konzepten agiert, nämlich in Zusammenarbeit mit Unternehmen, ja, wo Mitarbeiter aus Unternehmen ja über diverse Mitgliedschaften oder Kooperationen, ja, Wellpass zum Beispiel, ja, dann auch die Fitnessstudios nutzen können und das ja ein immer höherer Zulauf ja auch wird in den Fitnessunternehmen. Ich kenne da mittlerweile echt gigantische Zahlen, ja, wie viele Kunden über die Firmenmitgliedschaft, die ja zwischen der Firma und dann dem Partner und dem Fitnessclub dann abgeschlossen ist, ja dann zum Nutzer des Clubs auch werden. Also das ist ja, wie gesagt, das ist ja ein Thema, das wird ja immer größer und immer präsenter. Vielleicht sagst du da zum Abschluss auch noch mal zwei, drei Sätze dazu.
Ja,
Das
klar, ist ein
sogenannte
Problem für uns heute.
Aggregatorengeschäft.
Genau, eins Problem
Ja.
für uns heute. Da hätte man es vor einen anderen Gedanken machen müssen. Da hätte man einen eigenen Podcast damit füllen können, natürlich, allein mit
Ja,
dem
vielleicht machen wir
Thema.
das noch, ja.
Vielleicht tatsächlich, ja, weil das natürlich teilweise ja auch positiv gesehen wird, weil man natürlich eine andere Marktdurchdringung erzielt, vielleicht auch an andere Kunden rankommt, die man vorher so gar nicht erreicht hätte. Auf der anderen Seite aber die auch stark negativ betrachtet wird. Wir haben mittlerweile ganz, ganz viele Anlagen, die haben im Endeffekt ein Besuchsvolumen und auch Umsatzvolumen, das, sage ich mal, von 25, 30 oder gar über 30% nicht mehr über einen eigenen Kunden, über die eigene Mitgliedschaft generiert wird, sondern eben über diese Aggregatoren. Also für die, die nicht so branchenaffin sind, das ist im Endeffekt halt dann die Booking.com-Plattform, über die das Hotel dann die Hotelzimmer verbucht und vermietet. Sondern der Kunde ist am Ende nicht mehr mein Kunde. Ich habe auf den Kunden auch keinen direkten Zugriff mehr. Der Kunde hat deutlich höhere, ja, Flexibilitäten. Und am Ende muss ich vor allem auch schauen, wenn ich solche Verträge verhandle, die ja sehr, sehr unterschiedlich sein können, ja, auf welche Modalitäten in diesen Verträgen muss ich achten, dass ich am Ende nicht plötzlich nur noch 50, 60, 70% meiner Umsätze erwirtschafte, die ich vorher mit meinen Mitgliedern erwirtschaftet habe. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ohnehin sind ja diese Umsätze schon im klassischen Mitgliedsbereich nicht astronomisch hoch. Und wenn ich dann die natürlich über das Aggregatorengeschäft nochmal nach unten wirtschafte, dann habe ich irgendwann ein Problem. Also
Ja,
es
das
ist
ist
halt
ja.
Fluch und Segen für
Ja,
die
genau,
Branche,
richtig. Auf
ja.
der anderen Seite habe ich natürlich die Chance, dass ich jede Menge Leute zu mir reinkriege, die ich von mir begeistern kann und letztendlich ja dann doch auch an mich binden kann und natürlich durch
Absolut.
gute Angebote und so weiter dann auch zu einem regelmäßigen Kunden von mir machen kann. Also es ist, wie du schon sagst, ja, beide Seiten, aber
Ja.
es ist ein Geschäftsmodell, was sich auf jeden Fall immer weiterentwickelt.
Ja. Wobei wir wieder Strategie sind. Das ist ein Thema, das kann ich nicht von heute auf morgen beurteilen oder sagen, ich mache jetzt mal einen Jahresvertrag und guck mal, was passiert.
Ja.
Das ist ein Thema, das muss ich mir betrachten auf einen 5 bis 10 Jahreshorizont, weil es
Ja.
massive Auswirkungen hat auf mein Geschäftsmodell.
Lieber Flo, die Zeit rennt und wir müssen auf jeden Fall zum Ende kommen, ja. Erstmal vielen, vielen Dank, ja, für deine Einblicke in eine Branche, die auf jeden Fall prosperiert, ja, anders kann man es nicht sagen, die Zukunft und Perspektive bietet, die sich weiterentwickeln wird. und die für viele Menschen auf jeden Fall absolut hochinteressant ist. Egal, ob es als Unternehmer, als Investor, als Mitarbeiter, ja und so weiter. Also von daher immer schön, auch in so einem Rahmen, in einem Podcast, wo es ja oftmals auch um sehr kritische Themen auch geht, die unsere Wirtschaft betreffen, hier mal über eine Branche zu reden, die auf jeden Fall sich nach wie vor sehr positiv weiterentwickelt, aber mit allem auch, was dazugehört. Ja, du hast das Schlusswort für heute, lieber Flo.
Ja, ich kann mir nur zustimmen. Es ist eine sehr herausfordernde Branche, mit vielen Themen, wo sich auch gerade ganz viel verändert und wo extrem viel Bewegung drin ist. Aber ich sehe es wie du absolut positiv. Ich bewege mich ja fast ausschließlich in diesem Rahmen und sag's mal so ein bisschen, da geht dann fast die Krise an einem vorbei. Wenn man keine Nachrichten lesen würde, sagt man, es ist doch alles wie bisher. Und das ist an sich das Schöne auch
Okay, ja.
dabei. Ist ohnehin ein
Ja.
schönes Produkt, ein positiv belegtes Produkt. Du umgibst dich mit Bewegung, mit Leuten, die Spaß haben, mit Leuten, die Gas geben wollen, die was nach vorne bringen wollen, was grundsätzlich schon positiv ist. Und dann hast du auch unter Umständen diese positiven wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die es natürlich schön machen, in der Branche zu arbeiten.
Vielen Dank. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich wünsche allen ganz, ganz viel Erfolg. Ich wünsche allen viel positiven Drive. Ja, und das war jetzt nochmal ein sehr schöner, ja, Schlusspunkt auch. Wenn man keine Einflussfaktoren von außen hat, dann könnte man glauben, man ist wirklich in einer tollen Welt. Also von daher, vielleicht auch darüber mal schön nachzudenken. In diesem Sinne, viel Spaß und viel, viel gutes Gelingen bei allem, was sich alle vornehmen. Bis bald. Ihr, euer Andreas Schmaler. Ciao, ciao.
Das war Adlerblick, der Impulsgeber-Podcast für Unternehmer und Führungskräfte. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freuen wir uns über Ihre Bewertung. Und natürlich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten. Abonnieren Sie uns gerne auf der Plattform Ihrer Wahl, um keine Episode zu verpassen. Alle weiteren Informationen sowie den Link zu unserer Website finden Sie wie immer in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge und bleiben Sie zukunftsorientiert.